HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
Warte mal, Falk, hast du jetzt ein VPN im Router, oder?
Jo, ASAP, aber ATM muss ich erstmal den WLAN-Key desessen.
Wir haben die Kurzwortbildung, sowas wie IWI, also für irgendwie.
ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal.
Strafverfolger, auch Staatsanwälte, kenne ich eine ganze Menge, die von nichts anderem sprechen als von Vichys, Rubus, Navris. Diese Abkürzungen sind gang und gäbe unter Ermittlern.
Ich tät Quatter lauxen dies mit dem Schwerfel bei Kurse, wann ich eh nies bei dem Seppe Fohle im Jage Hefte kennt.
Wenn die Polizei jetzt irgendwie getwittert hätte, wir kontrollieren gerade am Hauptbahnhof Ossis oder Schlitzis oder Neger, hätten Sie das auch irgendwie gut gefunden?
Über den Ossi kann ich mich nicht aufregen. Ich bin ein Ossi und die Ossis stehen eigentlich auch dazu, dass sie Ossis sind.
Moment, wie waren die SMS jetzt?
Was?
Na, SMS, Spiegeleier mit Spinat.
Alter.
Navris waren das am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht. Nordafrikanische Intensivtäter. Ist das Diskriminierung oder nur eine Abkürzung? Zumindest ist es mal Jargon, interner Polizeijargon. Das Kürzel sagt den Kollegen, die zum Einsatz unterwegs sind, was sie dort erwartet. Ein Hilope zum Beispiel, eine hilflose Person, die gerne auch mal ein Olo sein kann, ein Obdachloser oder einfach einer, der zu tief ins Glas geschaut hat. Wer denkt sich eigentlich solche Abkürzungen aus? Gibt es da einen Menschen im gehobenen Dienst, der für die Sprachverkürzung zuständig ist, auch in anderen Bereichen, Behörden und Betrieben? Und was will uns der AQB, der Abkürzungsbeamte, damit sagen? Den gibt es gar nicht, den Abkürzungsbeamten, glauben Sie. Den gibt es sehr wohl. Er hat sogar ein Lexikon herausgegeben. Wir werden mit ihm sprechen. Nafri, Limo, Ladi. Im Kürzel liegt die Würzel. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Denn wir begeben uns heute auf die Suche nach dem ultimativen Kürzel und der Verkürzung an sich.
Schützenkrumm, Schützenkrumm, Krumm, Schützenkrumm, Zinkrumm, Zinkrumm, Krumm, Schützen, Schützen, Schützenkrumm, Schützenkrumm, Grit, 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 Schützenkrumm, Zinkrumm,
So, jetzt werden wir erstmal in eine interne Sprachverkürzung hineingehen, nachdem wir den Schützengrimm von Ernst Jandl genossen haben. Aus solchen Schützengräben besteht auch die Politik bisweilen, darüber reden wir nachher. Aber jetzt haben wir erstmal den eigenen, den internen medialen Kurzsprech aufgenommen, und zwar heute in der Kantine des Hessischen Rundfunks. Die Begriffe in unserem heutigen Sendetitel stammen aus der Polizeisprache, also Nafri, nordafrikanischer Intensivtäter, Limo, linksmotivierter Täter, Ladi, Ladendieb. Aber natürlich ist die Polizeisprache eben nicht die einzige, die mit Abkürzungen arbeitet. Heute Mittag, wie gesagt, in der Kantine des Hessischen Rundfunks, Achtung, Abkürzungen aus der Computer- und Internetwelt.
Nafris, Polizeijargon für nordafrikanische Intensivtäter, und das in einer offiziellen Twitter-Botschaft der Polizei. Manche finden diese Formulierung entmenschlichend.
Es geht darum, dass man einfach die gesamten Menschen Tunesiens, Marokkos, Ägyptens in einen Sack packt und sie einfach Nafris nennt. Wenn die Polizei jetzt irgendwie getwittert hätte, wir kontrollieren gerade Ossis oder Schlitzis oder Neger, hätten sie das auch irgendwie gut gefunden?
Fragte der Berliner SPD-Politiker Christoph Lauer im Sender N24. Auch Grünen-Chefin Simone Peter schlug am Morgen nach Neujahr zunächst in diese Kerbe. Inakzeptabel sei die Formulierung, sagte sie und fügte die Frage an, ob es verhältnismäßig und rechtmäßig sei, wenn knapp 1000 Menschen allein aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt würden. So die Grüne. Der Shitstorm folgte auf dem Fuße.
Der Polizei dort vorzuwerfen, sie hätte sozusagen rassistische Profile gebildet, weil sie die Täter als das beschrieben haben, was sie sind. nämlich nordafrikanische Intensivtäter, Abkürzung NAFRI. Das ist ja fast eine aberwitzige Diskussion.
Raunzte Sigmar Gabriel, der Vizekanzler und SPD-Chef. Und auch CSU-Innenexperte Stefan Mayer schloss sich dem an.
Ich habe kein Verständnis für diese pauschale Kritik, insbesondere jetzt von Seiten der Grünen, der Grünen-Vorsitzenden Peter, die hier der Polizei diskriminierendes Verhalten vorwirft.
Auch so gut wie jeder Grüne, der so kurz nach Neujahr schon wieder ansprechbar war, ging auf Distanz zur eigenen Parteichefin. Dabei hatte Peter mit ihrer Kritik am NAFRIS-Tweet der Polizei durchaus einen wunden Punkt getroffen, räumte auch der Kölner Polizeipräsident Jürgen Matthies ein.
Dass dieser Begriff hier im Twitter-Bereich dann verwendet worden ist, das ist nicht gut. Das bedauere ich außerordentlich, aber dieser Punkt ist eben getrennt zu sehen von den polizeilichen Maßnahmen.
Genau, und zur Political Correctness in diesen Tagen scheint es zu gehören, dass man zuallererst die Polizei loben sollte, so wie Sigmar Gabriel.
Das war ein exzellenter Polizeieinsatz. Wir haben Hunderte von Nordafrikanern im letzten Jahr gehabt und wir haben jetzt wieder Hunderte von Nordafrikanern hochaggressiv gehabt. Was die Polizei da gemacht hat, war kluge Gefahrenabwehr und hat mit Rassismus gar nichts zu tun. Manchmal wundert man sich, wie wir in Deutschland diskutieren.
Sogar der Sprecher des Bundesinnenministers gab sich da differenzierter. Natürlich müssten Polizeieinsätze im Nachhinein kritisch überprüft werden, sagte er und stellte klar.
Das sogenannte Racial Profiling, also Kontrollen, die nur an die äußere Erscheinung von Personen anknüpfen, ohne dass weitere verdichtende polizeiliche Erkenntnisse hinzukommen, aus unserer Sicht rechtswidrig sind und bei der Bundespolizei weder praktiziert noch gelehrt werden.
Und am Ende dieses aufgeregten Tages 2 nach Silvester fühlte sich dann auch Simone Peter von den Grünen wieder irgendwie im Recht.
Es geht darum, einen Einsatz zu qualifizieren. Die Polizei konnte Gewalt verhindern, das steht an erster Stelle, aber eben auch mit der Sprache in Zukunft hoffentlich etwas vorsichtiger zu sein, weil der Begriff NAFRI stigmatisiert und das darf nicht sein.
So, das war jetzt nicht der Beitrag, den ich hören wollte, aber das war der Beitrag, den Sie zu Gehör bekommen haben. Und deshalb machen wir an dieser Stelle auch genau weiter. Nämlich mit dem Mann, den ich schon angekündigt habe, der das Lexikon geschrieben hat über die polizeilichen Abkürzungen. Sven-Erik Wecker, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Polizeigewerkschaft in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, grüße Sie.
Kurze Zeit gab es eine größere Aufregung über die NAFRIS, also über die Benutzung des Kürzels NAFRIS der Kölner Polizei. Dann stellte sich so langsam heraus, dass nicht jede Abkürzung, die eine bestimmte Gruppe bezeichnet, diskriminierend gemeint sein muss. Inzwischen sind ganze Listen von Polizeiabkürzungen veröffentlicht worden. Wir haben auch welche in unseren Titel hineingenommen. Sie haben ein ganzes Lexikon vorgelegt, das bei der Polizei gebräuchliche Abkürzungen auflistet. NAFRI steht da aber nicht drin.
Das ist richtig. Das ist ja auch ein Begriff, der, sagen wir mal, erst in jüngster Zeit Verwendung gefunden hat, den es noch nicht so lange gibt.
Das Lexikon hat seine dritte Auflage 2009 erreicht. Das heißt, Sie müssten es mal updaten.
Das ist richtig. Das ist auch in naher Zukunft vorgesehen. Denn Sie können sich vorstellen, dass sich eigentlich so ein Lexikon oder eine Zusammenstellung von Abkürzungen beinahe jährlich aktualisieren lässt, weil immer neue Dienststellenbezeichnungen dazukommen, weil immer neue Abkürzungen gefunden werden, die übrigens auch nicht bundeseinheitlich verwendet werden.
Das heißt, unter Umständen würde ein Polizist aus Hessen gar nicht verstehen, wenn die Kölner Polizei von NAFRIS spricht? Ja, jetzt inzwischen schon, aber damals im Sinne der Silvesternacht.
Ja, man muss ja auch unterscheiden, ob es sich um gängige, hergewachsene Abkürzungen handelt, die jedem Polizisten bekannt sind. Also ich sag mal, VU für Verkehrsunfall ist was Gängiges, weil es seit Jahren verwendet wird. NAFRI ist, wie schon gesagt, eine relativ neue Abkürzung, die natürlich auch aufgrund politischer Veränderungen eingeführt wird. Und in der Tat ist es so, dass hessische Polizisten andere Abkürzungen verwenden als Berliner Kollegen.
Würden Sie denn das Wort NAFRI, also dieses Kürzel NAFRI für nordafrikanischen Intensivtäter, so heißt es ja in der Langfassung, würden Sie das überhaupt da reinnehmen in Ihr Lexikon?
Also man muss auch unterscheiden, ob es um einen Polizeijargon geht, um mehr oder weniger schnell verwendete Synonyme, Begriffe oder ob es sich um wirklich feststehende, eben nicht bundeseinheitlich verwendet, aber feststehende Abkürzungen handelt. Wichtig ist ja bei dieser Diskussion, die wir jetzt erlebt haben, dass auch politisch etwas hineininterpretiert wurde in diesen Begriff, in dem gesagt wurde, er stünde für Nordafrikaner. Wenn das so wäre, wäre das in der Tat stigmatisierend. Steht aber, wie Sie richtig sagen, für nordafrikanische Intensivtäter.
Also nicht jeder Nordafrikaner ist ein solcher.
Richtig. Und insofern ist natürlich zu überlegen, ob das ein gebräuchlicher Begriff ist, der sich auch etabliert im Laufe der Zeit. Und mal zu gucken, inwieweit er bundesweit von der Polizei verwendet wird.
Aber diese anderen Begriffe, Limo zum Beispiel für linksmotivierten Täter oder Remo für den rechtsmotivierten, das ist schon bundesweit gebräuchlich, solche Kürzel.
Ja, sicherlich versteht man im polizeilichen Bereich auch die Abkürzungen, die werden ja auch im Kontext verwendet. Und insofern wird man sie auch deuten können. Aber ich sag nochmal, es gibt Veränderungen im Laufe der Zeit, auch innerhalb der Bundesländer, wo einzelne Begriffe neu verwendet werden, die es früher nicht gab, die es vielleicht irgendwann auch nicht mehr gab. Denken Sie an BGS für Bundesgrenzschutz, den gibt es dann auch irgendwann, gab es nicht mehr. Und die Abkürzungen, die die Bundespolizei jetzt betreffen, sind alles neue.
Gut, das ist eine neue Dienststelle, das verstehe ich ja. Aber wie entsteht ein neuer Begriff, ein neues Kürzel? In dem Polizeijargon, den Sie so benennen, entsteht das durch Verkürzungsnotwendigkeiten, zum Beispiel im Funksprechverkehr?
Einmal das, richtig. Und einmal auch, wenn Sie an die Verschriftlichung denken, so wie es früher bei Vordrucken war, wo bestimmte Abkürzungen eben vorgedruckt waren und nur noch angekreuzt werden mussten und verwendet wurden. So gibt es neue Begriffe, die dann auch im Laufe der Zeit verwendet werden von verschiedenen Dienststellen, von verschiedenen Ländern und sich dann etablieren.
Also VU, wie Sie schon vorhin gesagt haben, Verkehrsunfall zum Beispiel. Das sind dann die offiziellen Abkürzungen, oder?
Ja, mehr oder weniger gibt es bundesweit einheitliche offizielle Abkürzungen wie GKW, Gruppenkraftwagen, VU für Verkehrsunfall. Während natürlich alles das, was Personengruppen beschreibt, immer noch anders zu bewerten ist.
Vorsichtiger wahrscheinlich am besten. Aber auch die Polizei ist ja mit Kürzeln gerne mal konfrontiert. Im vergangenen Jahr hat das Bundesverfassungsgericht über eine Abkürzung geurteilt. Es ging um ACAB, All Cops Are Bastards, heißt das auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass das keine Beleidigung ist, wenn man es nicht einem Polizisten direkt ins Gesicht sagt. Was sagen Sie dazu?
Richtig, in der Tat sieht man mal, wie mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Man darf also in der Öffentlichkeit, wenn man nicht einen konkreten Polizeibeamten damit bezeichnet, darf man Polizisten allgemein als Bastarde bezeichnen, ohne dass es von politischer Seite einen Aufschrei gibt. Wo waren im letzten Jahr die politischen Aufschreie, die sich mal fragend geäußert hätten, wie das Bundesverfassungsgericht zu so einer Rechtsauffassung kommt? Je nachdem, wie es von politischer Seite gern gesehen wird, nimmt man solche Verwendungen von Begriffen, um sie politisch auch auszuschlachten.
Sven-Erik Wecker, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Polizeigewerkschaft und Autor des Buches Polizeiliche Abkürzungen. Recht herzlichen Dank. Nafri, Limo, Ladi, im Kürzel liegt die Wurzel. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und weiter geht es mit Rainer Dachselt und seinen Überlegungen zu den Abkürzungen seiner Jugend.
Aufgeklärt hat mich, glaube ich, ein Schulkamerad in der 4. Klasse, aber genau erinnern kann ich mich auch nicht mehr. Denn das wahre und tiefe Wissen über die Mysterien des Zwischenmenschlichen habe ich aus Kontaktanzeigen geschöpft. Am Anfang war das Staunen. M, NR, 1,65, Ferv sucht sie, Atr, Blit, Fin, Unab. Was ist das? S sucht sie, also wahrscheinlich ist es ein Mann. Genau, das M. Ein NR, aha, Nichtraucher, der allerdings nur 1,65 groß ist, aber verwegen womöglich, wohl eher verwitwet, aber trotzdem anspruchsvoll, wie es in der Anzeige drunter heißt, denn er wünscht sich eine attraktive Sie, die auch noch finanziell unabhängig ist, damit er sie nicht von seiner Rente durchfüttern muss. Ja, eine Kontaktanzeige entschlüsseln heißt ein Leben entschlüsseln. Niveau u Intel sie für Gemeins Neubeck sucht er. Da hat die Vorgängerin wohl ein Niveauproblem gehabt und es nicht durch Intel ausgleichen können. BBB zwecklos tönt sie, also Brille, Bauch und Bart. Und da sieht man gleich das Prinzesschen aus dem Drosselbart dahinter, das an jedem Mann irgendwas auszusetzen hat und deswegen alleine bleibt. Andererseits klärt einen die Lektüre mehrerer Anzeigen hintereinander darüber auf, dass der Mensch in seinem Liebessehnen gar nicht so individuell ist, wie er gerne wäre, denn alle benutzen die gleichen Abkürzungen für die gleichen Wünsche. Auf der letzten Seite der Kontaktanzeigen sind dann die Bedürfnisse etwas bunter, wiederholen sich aber doch auch. Da bietet einer AV an, der andere outet sich als DWT, da ist NS nicht politisch gemeint und alle wollen irgendwie GV oder gar GS. Und wenn man dann selber herausgefunden hat, dass da der Damenwäscheträger Gruppensex wünscht, ist man stolzer, als wenn einem das der Sexualkundelehrer mit Internetunterstützung vor der ganzen Klasse erklärt. Denn Neonlicht schadet der Erotik und richtig verheißungsvoll erscheint das Liebesleben der Erwachsenen nur im Halbdunkel der Abkürzungen.
Nafri Limu Ladi. Im Kürzel liegt die Wurzel. Der Tag in HR2 Kultur. Die Begriffe in unserem heutigen Sendetitel stammen aus der Polizeisprache, habe ich schon gesagt. Nafri, nordafrikanischer Intensivtäter, Limu, links motivierter Täter, Ladi, Ladendieb. Aber natürlich ist die Polizeisprache eben nicht die einzige, die mit Abkürzungen arbeitet. Wir haben uns heute Mittag, auch schon angekündigt, in der Kantine des Hessischen Rundfunks mal umgehört. Zwei Redakteure aus unserer Multimedia-Redaktion beim Mittagsplausch belauscht. Vorsicht, Abkürzungen aus der Computer- und Internetwelt.
Ja, gute Mahlzeit.
Gute Mahlzeit.
Warte mal, Afaik, hast du jetzt ein VPN im Router, oder?
Jo, ASAP, aber ATM muss ich erstmal den WLAN-Key des essen.
Ach komm, WTF, Mann.
Der DHCP schickt immer falsche Checksums, BS.
Hm, braucht doch keiner. Hör mal, fällt da im DRAM vielleicht ein Bit um, eine DAO-Box oder so?
K.A., Alter, K.A., vielleicht die SIG nicht okay. Na,
so. Moment mal, was sagen die da, wovon sprechen die? Wir haben zwei Kolleginnen um Übersetzungshilfe gebeten. Hier ist die.
Einen guten Tag und einen guten Appetit wünsche ich.
Desgleichen, wohl zu speisen.
Ich habe gehört, du hast jetzt ein künstliches, privates Netzwerk in deinem drahtlosen Internetanschlussgerät eingerichtet.
Nun ja, das mache ich so schnell wie möglich, aber im Augenblick muss ich zuerst einmal das Kennwort meines drahtlosen Netzwerkes auslesen.
Ja, wie denn das?
Das Kommunikationsprotokoll schickt meiner unmaßgeblichen Ansicht nach falsche Prüfsummen. So ein Mist.
Pff. Braucht keiner. Fällt da im Speicher eine kleinstmögliche Informationseinheit um? Handelt es sich um eine Kiste für den dümmsten anzunehmenden Benutzer?
Keine Ahnung, mein Freund, keine Ahnung. Vielleicht ist die Unterzeichnung nicht in Ordnung.
Naja gut, dann vielleicht doch lieber mitkürzeln, oder? Also jetzt die Szene in voller Länge.
Ja, gute Mahlzeit.
Gute Mahlzeit.
Warte mal, Afaik, hast du jetzt ein VPN im Router, oder?
Jo, ASAP, aber ATM muss ich erstmal den WLAN-Key des essen.
Ach komm, WTF, Mann.
Der DHCP schickt immer falsche Checksums, BS.
Braucht doch keiner. Hör mal, fällt da im DRAM vielleicht ein Bit um, eine DAO-Box oder so?
K.A., Alter, K.A., vielleicht die SIG nicht okay.
Ja, kann sein. Aber der FTP-Server, der performt jetzt, oder?
Ja, und der NAS auch.
Boah, cool. OLED oder LCD? Du wolltest doch einen Mon fixen.
OLED. Krasse Black Levels. OLED. LCD ist so 90.
Lol, Alter. Aber das Case hast du fertig gemoddet, ne?
Jupp, Affair wollte ich ja plexen.
Na und?
Nope, doch matt, aber RGB-LED-Strips.
Boah, krass, FTW. Und hast du ein Quad-Ray drin?
FYI, läuft mit FAT32 und X2.
Boah, Realtime?
Yo.
YMDD, Alter.
Okay, BDT, ich muss Router-FAQ fertig lesen.
Yo, nutz die Sufo von School.
Will do, see you.
Yo, BBL.
Moment, wie waren die SMS jetzt? Na, SMS, Spiegeleier mit Spinat.
Alter.
Zwei Computer-Nerds in der HR-Kantine unterhalten sich über ihren neuen Server. Peter Schlobinski, Professor für germanistische Linguistik an der Uni Hannover und Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Guten Tag.
Guten Tag.
Was wir da eben gehört haben, das Gespräch zweier Computer-Nerds in unserer Kantine natürlich gestellt, aber egal, das bestand nur aus Abkürzungen, so wird sich keiner unterhalten. Aber diese Art Geheimsprache für professionell Deformierte sozusagen, ist doch etwas ganz Normales. Also, dass man in irgendwelchen Fachgruppen mit Begriffen und Kürzeln um sich wirft.
Also das in jedem Fall. Es gibt eben den Aspekt der Fachsprache, das haben wir hier ja auch gehört, sowas wie LED. Hinzu kommt, dass wir so spezifische Abkürzungen gehört haben aus der Internetsprache. Also mir ist aufgefallen, Emo, in my opinion, meiner Meinung nach, und K.A., keine Ahnung, oder im Englischen no idea. Also das kann man in bestimmten netzspezifischen Chats auf jeden Fall hören oder beziehungsweise lesen.
Ja, das ist oft eine Sprache, die nicht gesprochen wird, sondern geschrieben wird, weil es da um die Verkürzungen in SMS zum Beispiel früher oder heute WhatsApp und ich weiß nicht, wo überall geht. Aber schaffen solche Begriffe manchmal auch den Sprung in die Umgangssprache?
Also gelegentlich schon, allerdings nicht so viele, aber wir haben ja auch das Beispiel gehört, LOL, also Laughing Out Loud, früher abgekürzt LOL. Mittlerweile hört man das auch also bei jüngeren Leuten, dass sie sagen LOL und es gibt im Deutschen sogar das Verb lollen.
Also da ist es dann passiert, ja?
Da ist es dann passiert, ganz genau. Aber viele Abkürzungen werden die meisten nicht kennen. Also wir kennen schon KWIM, zum Beispiel Know What I Mean. Viele kommen ja auch aus dem Englischen, weil ja die Internetsprache also ganz stark geprägt ist durch das US-amerikanische Englisch. Also ganz viele dieser Abkürzungen werden in der Regel nicht gebraucht. Aber einige treten häufiger auf, wie eben LOL oder IMO. Oder BB bis bald oder auch das See you als Verabschiedung.
See you geschrieben CU, ne?
Genau so. Ja.
Natürlich gibt es auch ein Wort, das nach dem Zweiten Weltkrieg schon ins Deutsche übergegangen ist, das okay zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch mal ursprünglich eine Abkürzung gewesen.
Richtig, also es gibt einfach, also die Frage ist immer, wann schafft es ein Wort in die Umgangssprache? Es sind nicht so viele Abkürzungen, die dann es in die Umgangssprache schaffen. Andererseits wissen wir, dass es natürlich ganz viele Abkürzungen auch aus Fachsprachen gibt. Ich erinnere einfach mal an LSD oder DNA. Das sind jetzt für uns Begriffe, die wir in der Regel alle kennen. Also man muss dann
wirklich. Also aus der Chemie und aus der Genetik, ja.
So ist es, ganz genau. Biogenetik und Chemie. Und ist klar, LSD war in den 80er Jahren ein Rauschgift, was weit verbreitet war und Teil eben einer Jugendkultur, einer Hippie-Kultur und hat sich dann entsprechend verbreitet.
Nun gibt es auch Wörter aus der Werbung oder sogar Produktnamen, die zum Begriff werden. Tempo ist so ein Beispiel, zumindest in Westdeutschland, gebräuchlicher als Papiertaschentuch.
Ganz genau, das ist eben ursprünglich ein Warenname, der mittlerweile ein Gattungsname ist. Allerdings ist Tempo keine Abkürzung, sondern ist ja ein Wort, was, glaube ich, in den 20er Jahren ungefähr entstanden ist. Und das war jetzt eine Dynamik der Gesellschaft. Alles war sozusagen hektisch und mit Tempo belegt und Tempo drückt dieses aus.
Ja, aber das haben die dann zum Produktnamen gemacht, was vielleicht für das Produkt selber gar nicht mehr so wichtig war, dass es dann zum gebräuchlichen Synonym für Papiertaschentuch geworden ist, weil heute muss ja nicht Tempo draufstehen, wenn man ein Tempo verlangt. Ne?
Das ist richtig. Das ist eben was, das nennen wir einen Gattungsnamen. Es wird eben gebraucht für Papiertaschentuch.
Und was ich jetzt aus dem vergangenen Jahr erinnere, da wird ja auch immer das Wort von Langenscheid und einer Jury wird ja immer das Wort aus der Jugendsprache gekürt. Mhm. Da war eines trendy ganz vorne bei der entsprechenden Online-Umfrage, das heißt einfach nur Isso. Das ist so, wäre ja auch viel zu lang. Isso kenne ich aber auch aus Norddeutschland, da sagen das auch 70-Jährige. Worum handelt es sich dabei?
Ja, also das ist ja ein typisches Phänomen aus der gesprochenen Sprache, das haben wir eigentlich in allen Umgangssprachen Deutschlands, also insbesondere dass bei ist zum Beispiel das T weggelassen wird, die sogenannte T-Tilgung und dass eben dann Wörter so zusammenschmelzen und wenn das oft genug gebraucht wird und schnell gesprochen wird, dann ist das praktisch wie ein Wort zu sehen. Im Berlinischen haben wir das bei Hamza, eben dieses ist so. Das ist ein typisches Phänomen aus der gesprochenen Sprache und das finden wir in den Umgangssprachen. Also dass wir kürzen in der Umgangssprache ist etwas ganz Normales.
In den Fachsprachen wahrscheinlich noch viel normaler, weil man da so etwas ausladende Begriffe hat, wie zum Beispiel, wir wissen ja gar nicht mehr, was es eigentlich mal heißt. Was heißt WLAN, World, weiß ich nicht. Ich weiß
Local
es jetzt.
Area,
Local Area Network.
Local Area Network.
Ja, ja, genau. Also genau. Das weiß man ja eigentlich gar nicht mehr. Also das
ja.
Geht es
also,
da
spielt einfach der Faktor der Sprachökonomie eine ganz große Rolle. Viele Wörter sind einfach oder Wortgruppen sind zu lang und man kürzt dann entsprechend ab. Das haben wir aber auch bei ganz uns allen bekannten Begriffen SPD oder CDU. Da ist es auch so, dass wir einfach das Kürzel nehmen, weil wir dadurch im Prinzip Zeit sparen, Platz sparen, wenn wir schreiben. Das ist ein typisches Phänomen der Sprachökonomie.
Sprachökonomie ist nötig, weil wir sonst zu lange sprechen oder was?
Ja, es wäre in Texten, es ist einfach zu aufwendig. Oft finden wir das ja auch natürlich in der Schriftsprache und dann teilweise eben auch in der gesprochenen Sprache. Es ist einfach zu lang und wir kürzen ab. Es ist sozusagen, es spart Zeit, es spart Aufwand, es spart, also beim Schreiben zum Beispiel, es ist einfach ökonomisch.
Und welche Wörter setzen sich, also ich weiß jetzt wieder, was WLAN heißt, Wireless Local Area genau. Network, jetzt habe ich es wieder zusammen. Mhm. Der Kopf arbeitet weiter, während man spricht.
Ja, genau.
Was setzt sich durch? Das WLAN hat es ja zum Beispiel in den Alltag geschafft, in den Sprachgebrauch geschafft. Gibt es da bestimmte Bereiche, aus denen die Wörter kommen, die sich dann tatsächlich gesellschaftlich relevant durchsetzen in der Alltagssprache?
Also ein ganz wichtiges Kriterium ist gesellschaftliche Relevanz, und es ist ja kein Zufall in den Beispielen, die wir jetzt diskutiert haben, dass der Bereich oder die Bereiche Computer, Internet sozusagen ein großer Spenderbereich sind. Da haben wir auch viele englische Begriffe und dann auch entsprechende Abkürzungen. Und natürlich ist so, dass in den letzten 20 Jahren die Digitalisierung also eine solch starke gesellschaftliche Revolution ist und so stark unser Leben geprägt hat, dass dann eben viele Begriffe aufgenommen werden und entsprechend auch die Abkürzungen.
Und wenn wir jetzt mal in die Geschichte der Sprache ein bisschen zurückgucken, also Sie haben schon gesagt, Tempo ist eigentlich so ein Wort, was aus den 20er Jahren stammt. Und wenn wir jetzt überlegen, wissen wir, wenn wir das heute sagen, eigentlich noch, was das im Ganzen mal hieß? Was setzt sich durch? Was bleibt eigentlich von dem allem? Wissen wir vielleicht in 10 Jahren nicht mehr, was WLAN ist?
Das kann durchaus sein, bei der Rasanz der Technik. Also da können völlig neue Technologien entstehen. Und wenn die alten Technologien komplett abgelöst werden und wir dann wirklich neue haben, dann ist es so, dass dann Wörter auch einfach oder Abkürzungen und Wörter natürlich auch wieder verschwinden und eben besetzt werden durch entsprechende neue Begriffe.
Also das ist alles im Fluss sozusagen.
Also ich meine, dass es Abkürzungen gibt, ist ja nicht nur was gänzlich Neues. Mhm. Also Anfang des 2. Jahrhunderts wurde zum Beispiel Deus, also Gott, abgekürzt DS. Ich meine, das wird heute, weiß heute kein Mensch mehr, dass sozusagen das im Lateinischen also eine entsprechende Abkürzung in Schriften war.
Ja, Anno Domini steht heute noch auf den Grabsteinen.
AD. Ganz genau, ne?
Ja. Okay, recht herzlichen Dank für diese Informationen. Peter Schlobinski, Professor für Germanistische Linguistik an der Uni Hannover und Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Und da habe ich schon wieder eine Abkürzung benutzt, nämlich okay.
Ich wünsche noch viel Spaß. Danke, okay. Tschüss.
Nomen est omen, sagt man, aber für die Jugend gilt noch viel mehr Nomi est omi. In Kinderbüchern haben Helden oft tolle Spitznamen. In der Wirklichkeit hieß aber bei uns niemand Batman, Bomber, Sheriff oder Schneewittchen, sondern alle nur Steffi, Tommy, Biggie und Dagi. Ja, die angebliche Kreativität der Jugend war eine Erfindung weltfremder Pädagogen. Die eigenen Freunde und Spielkameraden sollten einen ja in dem Alter zu mehr inspirieren als zu infantilen Verniedlichungen, die sogar den Eltern zu peinlich wären. Taten sie aber nicht. Noch nicht einmal zu verwegenen Varianten aller 20er Jahre Berlin hat es gereicht. Otze, Atze oder Kalle. Das hätte doch wenigstens was Lausbubenhaftes gehabt. Nein, stattdessen saß man eben neben Manni und Chrissy. Einen Joachim Jo zu nennen oder gar Joe, das war schon extravagant. Da handelte es sich wahrscheinlich um einen extrem coolen Typen. Noch schlimmer als das Deppen-I hinter dem Vornamen war nur das hinter dem Nachnamen. Der Schmitti, der Schulzi, der Kleini. Was soll denn aus Leuten mal werden, die mit solchen Wichtelnamen stigmatisiert ihre Entwicklung durchlaufen? Dann doch lieber die vor allem im bildungsfernen Milieu beliebte Variante auf O. Wenn der Betzo mit dem Lappo und dem Horno auf dem Weihnachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr einen Persico kippte, dann war da wenigstens ein Hauch von Django und Abenteuer dabei. Aber da durften ja der Olli und der Klotzi nicht mit. Und woran hat's gelegen? Wahrscheinlich an den geburtenstarken Jahrgängen, wo man in Klassen mit 45 Leuten als Individuum eben nichts zu melden hatte und sich sogar den Spitznamen mit 4 anderen Tommys teilen musste. Einübung in ein Durchschnittsleben, wo man seiner Jugend gar nicht erst nachtrauert, weil sie auch schon durchschnittlich war. Ich weiß es nicht genau, habe aber aus dieser Zeit die fatale Überzeugung behalten, sage mir, wie man dich abkürzt und ich will gar nicht wissen, wer du bist.
Rainer Dachselt mit den Dummkürzeln seiner Jugendsprache. Nicht so pfiffig wie die Wahl zum Jugendwort des Jahres, aber umso dauerhafter wirksam. Nafri, Limo, Ladi, im Kürzel liegt die Würzel. Und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug in ein Land mit einer relativ kurzen Geschichte voller noch kürzerer Begriffe. André Bocho. Nee, der heißt nicht Andreas, sondern wirklich André. Und der nimmt uns jetzt mit in die DDR. Was übrigens eine Abkürzung war, die in gewissen Zeitungen in Westdeutschland nur in Anführungsstrichen oder mit dem Vorsatz sogenannte gedruckt wurde.
Schon früh übten sich in der DDR Schülerinnen und Schüler, wenn es um zackige Abkürzungen ging, die auch als solche ausgesprochen wurden. So zottelten die ostdeutschen Penela meist mit geringer Begeisterung der POS entgegen. Wenn sie zeitweise die polytechnische Oberschule verließen, dann oft in Richtung eines VEB, denn dort fanden ESP oder UTP statt. Es handelte sich um die Unterrichtsfächer Einführung in die sozialistische Produktion Produktion bzw. um den Unterrichtstag in der Produktion. Letzterer wurde zeitweise auch nur schnöde PA, Produktionsarbeit, genannt. Von der POS konnte man in höherem Schulalter in die EOS, in die erweiterte Oberschule, wechseln. In allen Schulformen jedoch wurde man von der FDJ, der DSF und der GST behelligt. Die Freie Deutsche Jugend gibt es als Sekte heute noch, die Deutsch-Sowjetische Freundschaftsgesellschaft hat sich umbenannt und die Gesellschaft für Sport und Technik wurde aufgelöst, wenn auch ihr vormilitärischer Geist gelegentlich durch die blühenden Landschaften spukt. Natürlich war auch in der DDR nicht jedem jedes Kürzel geläufig und manche waren auch schlicht unlogisch. Während BAKO für Backwarenkombinat stand, wurde das Braunkohlenkombinat nicht BRAKO oder BRAUKO genannt, sondern BKK, wodurch es leicht mit der Bezirkskatastrophenkommission oder der Bezirkskontrollkommission verwechselt werden konnte. Leider habe ich vergessen, ob es sich bei letzterer um einen Ableger der PKK drehte, die wiederum nicht etwa kurdisch, sondern SED geprägt war, denn die PKK war die Parteikontrollkommission. Auch diese inquisitorische Institution war seinerzeit nicht jedem bekannt. Aber wenn die Rockgruppe Pankow in die Mikrofone rührte, da hinten kommt der ABV mit seiner Frau, dann wusste jeder, dass der in Rede stehende Gatte Abschnittsbevollmächtigter, also der Oberpolizist eines bestimmten kommunalen Areals war. Auch wer sich hinter dem BGLer verbarg, gehörte zum Allgemeinwissen. Mit dem Betriebsgewerkschaftsleiter stellte man sich besser gut, wenn man zum Beispiel einen Ostseeferienplatz haben wollte. Der BGLer vertrat den ruhmreichen FDGB, den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der von der SED angeleitet wurde, die wiederum dem MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit, vorstand. Das MFS, im Volksmund gern Memphis oder auch nur die Firma genannt, hatte eine ganz eigene Liste von Abkürzungen. Doch so wie heute jeder mal vom informellen Mitarbeiter, dem IM, oder von den Eube, den Offizieren im besonderen Einsatz, gehört oder gelesen hat, so unvertraut waren seinerzeit diese Begriffe sowie ihre Kürzel all jenen, die nichts mit dem MFS zu tun hatten. Das übrigens am Ende friedlich aus dem Leben schied, so wie die DDR selbst. Wohl deshalb, weil man dem NSW, dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet, nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
André Bocho. Der Staat hat das Zeitliche gesegnet, aber das Kürzel Stasi zum Beispiel, das lebt weiter. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Die klassische Verkürzung in der Literatur wäre wohl das Gedicht, oder?
Ja, die Dichter sagen es Dichter. Das ist die normale Etymologie, die wir jedenfalls assoziativ im Kopf haben. Wobei philologisch einiges dafür spricht, dass das Wort Dichten eigentlich vom lateinischen Dicere, also sagen, kommt. Aber das macht das Renommee der Dichter aus. Die sind autoritär in dem Sinne, dass sie Autoren sind, also die Autorität haben, sehr dicht zu korrelieren den Haufen an Worten, mit denen wir umgehen, und den Haufen an Sachverhalten. Das ist jedenfalls die Selbststilisierung eines Dichters, der pointierter sprechen kann, schreiben kann, als unser eins.
Gibt es aber auch irgendwie Kurzformen von Gedichten, zum Beispiel den Haiku, die jetzt nicht so super anspruchsvoll sein müssen, oder?
Nein, dann kann man einfach die Attraktivität des Sprechens, des dichterischen Sprechens, eben aus der Kürze, in der die Würze liegt, beziehen. Wir alle wissen, deshalb haben wir uns gefreut im Deutschunterricht, wenn ein Gedicht drankommt, das kann ich mit Mühe und Not noch lesen, kostet eine Minute oder anderthalb. Wenn ein Drama drankommt, ist das schon ein erstaunlich umfangreicher Text. Und bei Romanen, das war eine Drohung, Mann ohne Eigenschaften zu lesen. Also so einfach kann man die Gattungen unterscheiden. Auch das macht die Attraktivität des Gedichtes aus, dieser Kurzform. Sie geht mit unserer Lese- und Lebenszeit einigermaßen menschenfreundlich um.
Aber wenn es denn anspruchsvoller wird mit den Gedichten, dann wird es auch anspruchsvoller mit dem Verstehen von Gedichten. Vielleicht war das Lesen in der Schule der Gedichte ja noch angesagt, aber man musste sie ja auch interpretieren, und da hapert es dann schon manchmal, oder?
Das ist das Vertragte. Je dichter die dichterische Aussprache ist und die Niederschrift ist, desto größer ist der Interpretationsspielraum. Als Beispiel will ich mal heranziehen den wunderbaren Roman von Daniel Kehlmann, der den Titel hat F, also den Buchstaben F. Das ist alles. Meines Wissens der kürzeste Titel für einen Roman, der ja einen relativen Umfang immer schon hat. Und dann die riesengroße Interpretationsmaschine, die angeworfen wird. Verdammt nochmal, wofür steht dieses F? Für Fiktion, für Fakten, für Familie? Und dann kann all das, was in der Verkürzung nicht gesagt ist, interpretatorisch nachgeliefert werden. Man nimmt dann diese Asymmetrie in Kauf. Die Interpreten brauchen das 10- bis 100-fache dessen, was der Dichter braucht, um rauszukriegen, was er uns eigentlich sagen wollte. In der Regel weiß er es selber nicht.
Hoffentlich weiß er es nicht so ganz genau, denn dann ist hier wirklich der Spielraum der Interpretatoren noch viel größer. Da muss er sich nicht einmischen.
Und Leute wie ich wären überflüssig. Es würde ja meine Geschäftsgrundlage kaputt machen. Sie sprechen mit einem Literaturprof.
Jetzt, lieber Herr Hörisch, gibt es Romane, die auch verkürzte Formen von Alltagskommunikation einbauen? Früher gab es Briefromane, was heißt früher? Augustus zum Beispiel, der Roman von John Williams über den römischen Kaiser Augustus, ist auch eigentlich ein Briefroman und einer aus Dokumenten. Und der ist aus den 70er Jahren und wir haben ihn gerade erst vertont für den Hörfunk. Aber heute wird in Romanen getwittert und gesimst, 50 Shades of Grey zum Beispiel. Da ist Sprachverkürzung dann literarische Form oder würden Sie es so hoch nicht nehmen?
Da kann es der Fall sein. Wir wissen alle, wie hoch das Renommee ist. Etwa der Short Story, Hemingway als Klassiker, hat ein unglaubliches Renommee. Und natürlich fallen wir auf die Knie und beten an, wenn jemand sich so knapp, präzise, pointiert ausdrücken kann, wie Kafka das in seinen kleinsten Texten tut. Das ist wirklich eine kleine Poesie, die es aber ganz groß in sich hat. Ich will jetzt der Autorin von Shades of Grey nicht zu nahe treten, aber sie hat nicht unbedingt ein Kafka-Niveau. Aber was sie weiß, ist, aha, man kann viele erotische bis pornografische Assoziationen haben, wenn diese Sims-Geschichten laufen. SMS kann ja auch was mit SM, also mit Sadomasochismus zu tun haben. Die Frage ist, ob die Literatur sich zu sich selbst dann sadomasochistisch verhält, nämlich einfach schlechte Literatur wird. Es gibt definitiv bessere erotische Literatur als 50 Shades of Grey, was man schon daran merkt, dass diese drei Bände einfach auch zu dick sind.
Kurze Sätze, die Short Story haben Sie schon erwähnt, Hemingway haben Sie schon erwähnt, da geht es um die Kunst des Weglassens. Wenn die Autoren am Ende an ihren Text gehen und gucken, was kann da noch raus? Das ist die Arbeit, ja, der Verkürzung.
Das ist die Arbeit der Verkürzung mit einer ganz interessanten Korrespondenz ja zu der Verkürzung, die Wissenschaftler auch bringen. Ich denke etwa an die berühmte Formel, die wir alle kennen, aber die wenigsten verstanden haben. Ich habe sie auch nicht verstanden, von Albert Einstein, E gleich M mal C Quadrat. Da kommt der Kerl daher und will die Fülle des Seins in so eine knappe, dichte Formel packen. Die klingt irgendwie auch noch literarisch, poetisch, E gleich M mal C Quadrat. Aber man reagiert natürlich drauf und sagt, lieber Albert Einstein, das kannst du doch nicht machen, das gesamte Sein und Raum und Zeit und Energie und Lichtgeschwindigkeit in diese wenigen Buchstaben reinpacken. Ähnliches versuchen die Dichter, aber sie erreichen natürlich, wenn sie verknappen, genau das Gegenteil. In der Verknappung liegt dann nicht unbedingt eine Präzision, sondern liegt eine Fülle von Assoziationen bereit. Und die Assoziationen sind dann gut, wenn zusammenkommt, was zusammengehört. Wenn es ein wildes ins Schwarze hinein assoziieren ist, ins Blaue hinein assoziieren ist, aber nicht ins Schwarze treffen, dann merkt man, dass Wissenschaft poetischer, besser pointierter Dichter sein kann als schlechte Dichtung.
Aber ein Text ohne jegliches, also wenn der Autor zu viel tut, das wollte ich sagen. Also der Hemingway hat es nicht gemacht, aber es gibt's vielleicht, dass einer sich hinsetzt und zu viel Füllwörter oder alle Füllwörter rausnimmt, dann kann man den Text eigentlich nicht mehr lesen.
So ist es. Das ist die erste Lektion quasi, die man hat, wenn man in einen Creative Writing Kurs geht. Guckt, welche Adjektive überflüssig sind. Verknappt, kürzt, kastriert eure Texte. Und dann wollen wir mal sehen, ob sie gleichwohl noch fruchtbar sein können, ob sie einen Assoziationsreichtum entfalten. In der Kürze liegt die Würze. Und das ist vielleicht der Grund, warum das zentrale Wort der deutschen Literatur so enorm kurz ist. Ich denke an das schöne Wort Ach. Ich habe nun Ach, dies und jenes und leider auch Theologie studiert oder das Alkmene Ach am Ende von Kleist Drama Amphitryon
oder das Ach Dach auf jedem Dach.
Ja, das Dach und es ist die Sache, es ist das Lachen, es ist das Machen, es ist wahrscheinlich auch das Ach, das im Mittelpunkt des Wortes Sprache steht. Wenn es gelingt, in dieses Ach, in diese drei Buchstaben alles reinzupacken, ich glaube, dann ist man ein wirklich guter Poet, ein wirklich guter Dichter.
Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Was folgt, ist wieder eine kleine Abkürzungserinnerung von Reinhard Axelt.
PISA-Studie ist auch so eine verharmlosende Abkürzung, hört sich nach Sonne, Pasta und bildungsreisendem Oberstudienrat an. In Wirklichkeit handelt es sich um eine sinnlose Turbo-Abfragerei, mit der alle paar Jahre hektische und unzureichende Maßnahmen im Schulwesen gerechtfertigt werden. Wenn man über den Bildungserfolg deutscher Schüler Prognosen machen will, dann ist es vielleicht aufschlussreicher, einmal zu fragen, welche Schulfächer denn mit Abkürzungen benannt sind. Warum gibt es ein Mathe-LK, während der Leistungskurs Physik ganz ohne kumpelhafte Kurzform existiert? Ich habe mir diese Frage schon in der eigenen Schulzeit gestellt, weil ich die gängigen Abkürzungen bescheuert fand. Gehst du heute in Rallye? Wer mich sowas fragt, den kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ich hab Mathe vergeigt und morgen schreiben wir Franz. So reden doch nur juvenile Pappkameraden in Vorabendserien und keine Mitschüler aus Fleisch und Blut, dachte ich. Aber es stimmte schon damals nicht und wenn ich mich nicht irre, wird heute noch genauso abgekürzt. Aber was sorgt dafür, dass Biologie Bio heißt, Physik aber keineswegs Phy und Chemie auch nicht Chem? Die Erklärung scheint simpel, aber auch erschreckend. Der deutsche Durchschnittsschüler ist nicht willens oder in der Lage, den Namen eines mehr als zweisilbigen Schulfaches vollständig auszusprechen. Englisch und Latein gehen gerade noch, aber Französisch schrumpft zu Franz. Sport wird keineswegs Spo, Religion aber Rallye. Das bedeutet mehr noch als jede PISA-Schlappe nichts Gutes für den Bildungsstandort Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie es bei denen ist, die nur Haupti oder Reali gemacht haben, aber das Abi verliert ständig an Wert, seit niemand mehr Abitur sagt. Es reicht höchstens noch, um auf die Uni zu gehen, einen Bachi oder Magi in Germi zu machen und dann Taxi. Während der unabgekürzte Chemiker jährlich eine Mio bei Lurgi verdient. Denn im Bildungswesen gilt: Abkürzungen bringen einen zwar schneller ans Ziel, möglicherweise will man da aber gar nicht hin.
Reinhard Axelt. Nafri, Limo, Ladi, im Kürzel liegt die Würzel. Zuerst waren es Politiker, genauer, es war eine grüne Politikerin, die sich aufgeregt hat über die Kürzel der Kölner Polizei und uns damit den schönen Anlass für diese Sendung gegeben hat. Jetzt denken wir mal über unsere eigenen Kürzel nach. Natürlich gibt es auch eine Radiofachsprache, die, wie gehört, aufgrund angesagter Sprachökonomie mit Kürzeln arbeitet. Wir bringen jetzt zum Beispiel gleich einen BOE zu Gehör, meint einen Beitrag ohne Einspieler, also ohne O-Ton, dafür aber von gleich drei Kollegen vorgetragen. Das Studio Wiesbaden, wo täglich die Radiokürzel auf die Politikkürzel treffen und eine Abkürzungsmelange bilden, hat sich mal zusammengesetzt und eine ganz normale Redaktionskonferenz Revue passieren lassen.
Donnerstag, 5.1.2017. Ein typischer Morgen im Hörfunkstudio des Hessischen Rundfunks in Wiesbaden, kurz HRHF Stuvi. CVD CP verteilt die Themen, Reporter NB schlürft Tee.
Also erster Top heute, 10 Uhr PK TSG zu KFA in 307W. Dazu wünscht sich HR Info MOE und BME, HR1 will 3F3A, HR4 ein BOE. Und für den Tag darf es etwas länger sein.
Oh, 10 Uhr, da habe ich gerade ein HG im Kumi zum KIFÖG.
Bitte was?
KIFÖG, Kinderförderungsgesetz im Kultusministerium, Hintergrund.
Naja gut, dann vertone doch einfach die PM vom MP, also Bouffiers Mitteilung. Da steht's dann auch drin. Kommt übrigens heute Nachmittag als PDF, aber erst nach dem INA.
INA? Innenausschuss?
Sorry, ich meinte im WVA, also Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.
Okay, und was machen wir mit EKH?
Mit der evangelischen Kranken- und Altenhilfe?
Nein, mit Eva Kühne-Hörmann, der Justizministerin. Die besucht doch wieder eine JVA wegen der EFs.
Hä?
Na, wegen der elektronischen Fußfesseln. Übrigens im MKK, im Main-Kinzig-Kreis. Da ist ja auch gerade H5N1, Vogelgrippe. Sagt zumindest das LHL, das Hessische Landeslabor.
Nee. NI, null Interesse im HR wegen CDU, SPD und FDP.
Was machen die?
ER in 302P wegen NSU UNA, also Ältestenrat, ist aber dort unter 3 mit BKA übrigens, LKA und LFV. Außerdem ist der LMB vom CDS dabei, also der Leiter Ministerbüro vom Chef der Staatskanzlei. Übrigens alles natürlich NFD, nur für den Dienstgebrauch.
Wer sagt das?
Die DPA.
Nicht die AfD?
Also Mann, LMAA.
KMKL, kann man machen, kann man lassen.
Soweit, so klar. Professor Alfred Beutelspacher, Mathematiker und Direktor des Mathematikums in Gießen und für uns im Urlaub ans Handy gegangen. Guten Abend.
Hallo.
Die Mathematik besteht aus Abkürzungen. Eine Formel hatten wir gerade schon. Dann, wenn Formeln benutzt werden, zum Beispiel wie der Satz des Pythagoras, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, da muss man erst noch Zahlen einfüllen, um damit rechnen zu können. Die einsteinsche Formel, die eben schon mal zitiert worden ist, e ist m mal c Quadrat für die Äquivalenz von Masse und Energie, arbeitet mit einer festgelegten Größe, c ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Kürzel sind immer Platzhalter. Manchmal weiß man aber gar nicht wofür, oder?
Also da gibt es in der Tat einen Unterschied. Bei E gleich M mal C Quadrat wissen wir, was E ist, was M ist, was C ist. Und diese Formel stiftet sozusagen einen ganz engen, ganz direkten Zusammenhang zwischen diesen Größen. Und bei sowas wie der binomischen Formel oder anderen mathematischen Formeln, da ist das auch was Besonderes. Da kann man nämlich einsetzen, was man möchte. Wenn man auf beiden Seiten für die jeweilige Variable das Gleiche einsetzt und es kommt immer rechts und links das Gleiche raus. Also eine Identität, die sozusagen universelle Gültigkeit hat.
Rechnen kann man auch mit Platzhaltern, obwohl bisweilen nicht klar ist, wessen Platz sie halten.
Rechnen kann man mit diesen Variablen oder Platzhaltern. Das ist ja auch eine Entwicklung, die in der Mathematik, dieser Formalismus erst relativ spät kam. Also gab schon 2000 Jahre richtig gute Mathematik, bevor man im 16. Jahrhundert diese Zeichen wie Plus und Mal und Gleich erfunden hat und damit in einer viel konzentrierteren Weise und auch viel präziseren Weise Sachverhalte auf den Punkt bringen konnte.
Was hat man da vorher gemacht? Ich kann mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Ich bin natürlich so groß geworden mit Plus und Mal und Minus.
Vorher hat man das verbal beschrieben. Das waren entweder Aufgaben, also Aufgaben aus dem realen Leben. 3 Liter Wein kosten 7 Taler, wie viel kosten 5 Liter? Oder auch sozusagen verkappte Aufgaben. Ich denke mir eine Größe, die Größe und 1/4 dieser Größe ist zusammen 15. Das ist die Größe. Es gab also auch solche Aufgaben, die wir heute sofort in eine Gleichung übersetzen, aber diese Instrumente hatten die Menschen 2000 Jahre lang nicht.
Abkürzungen gab es aber schon davor. AD hatte ich gerade schon erwähnt für Anno Domini im Jahr des Herrn, ist lateinisch. Die Römer haben ohnehin gerne abgekürzt. Wenn man sich heute in Rom zu einem Kanaldeckel runterbeugt, dann steht da das Kürzel, das die Legionen auf ihrer Standarte vor sich hergetragen haben. SPQR, Senatus Populusque Romanus, dem Senat und dem römischen Volk. Also die Römer hatten es mit Abkürzungen, oder?
Ja, das war ja auch notwendig. Also wenn ich Zeichen, Wörter in Stein meißeln muss, dann bin ich froh um jede Kante, die ich nicht meißeln muss. Also deswegen gab es da Abkürzungen für viele, viele Wörter, auch später in den Texten. Gerade Wörter, die immer wieder vorkommen. Also etwa in der Mathematik, das, was wir heute als Gleichheitszeichen schreiben, das haben die mit Equalis geschrieben, also dem lateinischen Wort für gleich, und das war abgekürzt EQ. Ja. Also so gibt es viele Abkürzungen, die uns heute sehr schwer machen, diese Texte zu lesen.
Weil wir diese Abkürzungen, weil die uns nicht mehr geläufig sind.
Genau, weil wir die nicht mehr kennen.
Nun haben sich die Wissenschaftler auch schon länger immer mal wieder überlegt, ob sich nicht die ganze Welt als Kürzel ausdrücken ließe. Die Suche nach der Weltformel ist auch schon älter, oder?
Ja, das ist natürlich ein sehr verführerischer Gedanke, weil in so einer Formel ja was, das ist ja wie so ein Tropfen Tabasco. Eigentlich ungenießbar, aber es steckt alles drin. Und so ist eine Formel auch. Man kann was ganz Komplexes so in so wenigen Zeichen, so wenigen Symbolen darstellen. Und da ist die Verführung groß zu denken, wir können das Komplexeste, was es überhaupt gibt, nämlich die ganze Welt, auch in einer Formel fassen. Die einsteinsche Formel ist ein erster Schritt dazu. Die Physiker träumen von einer Weltformel für die Physik. Leibniz hat davon geträumt, dass man alles auf der Welt in formale Sprache fassen kann und dann alles, was man möchte, jeden Konflikt einfach ausrechnen kann. Emotionen und so weiter wären dann völlig ausgeschlossen. Das war seine Vision.
Würde heißen, die syrische demokratische Armee findet eine Formel für das, was sie will. Assad findet eine Formel für das, was er will. Und am Ende rechnet man aus, was dabei rauskommt?
Genau, also das hat Leibniz sich so vorgestellt. Er sagte wirklich, man muss es wirklich nur die verschiedenen Anforderungen, die verschiedenen Bedingungen, die verschiedenen Forderungen in eine formale Sprache übertragen. Und dann sagt er, Calculemus, lasst uns einfach ausrechnen, was richtig ist oder wo die ideale Kompromisslinie liegt. Er selbst hat es außerhalb der Mathematik auch nicht geschafft.
Im Film Per Anhalter durch die Galaxis wird der Computer beauftragt, die Weltformel zu finden, und der sagt dann nach einer langen, langen Rechnerei, die Antwort sei 42. Man weiß nur nicht, auf welche Frage. Das ist das Problem.
Genau, oder die Antwort auf alle Fragen. Das ist, aber damit ist die Zahl 42, hat einen neuen Status, einen neuen Adel erreicht innerhalb nicht nur der Mathematik, sondern weit darüber hinaus.
Man weiß aber nicht warum.
Man weiß nicht warum, nee.
Ist die Geheimsprache der Mathematik, also diese mathematischen Formeln, ist das eine der wenigen universellen Sprachen, ähnlich wie Noten?
Ja, das würde ich schon sagen. Die Mathematik, vor allem die Sprache der Zahlen, die hat sich zwar an verschiedensten Stellen der Welt entwickelt und hatte auch zunächst auch ganz verschiedene Ausdrucksformen, aber letztlich beruht es alles auf dem gleichen Prinzip, auch der Zusammenfassung von 5 Einheiten oder 10 Einheiten zu einer ganzen, und ist heute, hat sich entwickelt zu einer Sprache, die wirklich auf der ganzen Welt verstanden wird.
Von denen, die sie sprechen, also die gelernt haben zu rechnen. Also ich habe es schon eben angedeutet, ähnlich wie Noten, das wird ja eigentlich auch auf der ganzen Welt verstanden, oder?
Ja, also noch klarer ist es die Musik, die sozusagen sich von den Noten dann wieder emanzipiert hat. Aber die Noten, genau, das wird auch, glaube ich, ist auch sehr universell. Wobei die moderne Musik nicht immer durch unsere 5 Notenlinien notiert werden kann. Aber das ist eine andere Frage.
Ja, gut, da muss man dann erweitern. Ist diese universelle Sprache eine Sprache der Kürzel? Also kommt so etwas generell nur mit Kürzeln aus?
Es kommt, glaube ich, nur mit Symbolen aus. Symbolen, die einfach eine Bedeutung haben, die unabhängig von der jeweiligen gesprochenen Sprache ist. Insofern denke ich ja, das sind Kürzel, das sind Symbole, die etwas konzentriert ausdrücken, was wir sonst nur in Worten in der jeweiligen Sprache ausdrücken können.
Und können wir irgendwann tatsächlich die physikalische Weltformel finden? Geht sowas?
Also das weiß ich nicht, ob wir sowas, ob wir so dahin kommen. Und ich weiß auch nicht ganz genau, was das für unser tägliches Leben bedeuten würde. Es hat sicher Bedeutung innerhalb der theoretischen Physik, aber was das für uns bedeutet, wage ich nicht zu sagen.
Keine Ahnung. Professor Alfred Albrecht Beutelspacher, Mathematiker und Direktor des Mathematikums in Gießen. Recht herzlichen Dank.
Fragment. Wenn die Red, es wird bald übermorgen, bis die Atompo. Ja, Herr Pfarr.
Mit dem Jandl haben wir angefangen, mit dem Jandl hören wir auf. Das war der Tag. Nafri Limo Ladi, im Kürzel liegt die Würzel. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns natürlich wie immer nachhören unter www.hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen und dann wissen Sie immer, welche Themen wir anpacken. Morgen ist ein neuer Tag. Bis dahin sagt Tschüss, Florian Schwind.